Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Christine Hein-Moosbrugger. Wir sprechen in der heutigen Sendung mit der Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann über das Sinnsuchen im Gespräch, wenn der Sinn zur Frage wird. Unfälle, Krankheit, Scheitern und Schicksalsschläge. Grenzerfahrungen macht jeder Mensch in seinem Leben. Krisensituationen erscheinen oft auswegslos. Viele stellen sich im Leid die Frage nach dem Sinn, warum, warum ich, warum wir, warum lässt Gott das zu? Die Gedanken drehen sich im Kopf auf der Suche nach dem Sinn. Antworten erscheinen sinnlos. Die Frage nach dem Warum unterstellt, dass es nur einen Grund gibt, der unbedingt herausgefunden werden muss. Die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann sagt, helfende Gespräche auf dem Weg der Sinnsuche gelingen nur durch eine Rhetorik der Liebe. Ziel ist die Heilung durch Sinnfindung. In der heutigen Lebenshilfe sprechen wir über einen Richtungswechsel in der Fragestellung vom Warum zum sinnstiftenden Wofür. Frau Hoffmann sagt, im Perspektivenwechsel, wofür steht eine Neuorientierung für die Zukunft? Ja, so begrüße ich Sonja Theresia Hoffmann. Schön, dass Sie live zugeschaltet sind. In Bayern würde man sagen, grüß Irna.
Ja, ein herzliches Grüß Gott hier aus Seelenbach. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin hier bei Radio Horeb und eine Sendung mitgestalten darf und kann.
Ja, Sonja Theresia Hoffmann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Unter anderem ist sie ausgebildet in Krisenintervention und psychosoziale Notfallversorgung, Traumatherapie, Traumapädagogik und in der Gesprächsseelsorge. Sie führt eine Privatpraxis und nicht zuletzt ist sie Autorin, Referentin und, was wunderbar zur heutigen Sendung passt, Mutmacherin. Denn Ziel dieser Sendung ist es, den Hörern Mut zu machen und dem ureigenen Lebenssinn nachzuspüren und Hilfen zur sinnvollen Gesprächsführung zu geben. Ja, und so frage ich Sie gleich sehr direkt, Frau Hoffmann. Unser Thema heißt ja Sinnsuchen im Gespräch, warum der Sinn zur Frage wird. Was ist denn der Sinn des Lebens oder besser gesagt, was für Grundfragen des Menschen stecken hinter einem sinnvollen Leben?
Ja, Sie haben es richtig gesagt. Die Grundfragen des Lebens sind tatsächlich, woher komme ich, wo gehe ich hin, wozu ist das Leben da? Und natürlich auch die Frage, wer bin ich eigentlich? Und ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, dass Menschen um diesen Sinn ringen, dass sie auf der Suche nach dem Sinn in einer jeweiligen Situation sind, nach dem Sinn oder dem Wozu einer schweren Erkrankung, eines Schicksalsschlages, der sie getroffen hat. Und ich denke jetzt ganz speziell an einen Rollstuhlfahrer, der mich einmal gefragt hat, bin ich überhaupt zu etwas Nütze und hat eigentlich mein Leben, mein Dasein überhaupt einen Sinn? Und wer kennt nicht vielleicht auch dieses Bild dieses Soldaten vor vielen, vielen Jahren, um nicht zu Jahrzehnten, ging es so durch die Medien, der ja, die Arme nach oben riss, getroffen von einer Gewehrkugel und drunter ein einziges Wort, nämlich why. Dieses englische Wort für warum. Also warum das Ganze? Die Frage auch hier nach dem Sinn. Und genau dem wollen wir in dieser Sendung nachspüren. Und es ist sehr wichtig, vom Sinn, über den Sinn mal nachzudenken. Denn jeder Mensch stellt sich eben irgendwann einmal die Frage, und es gibt da wirklich sehr viele Untersuchungen auch, nach was Menschen so ihr Leben oder ihr Streben nach Sinnerfüllung auch bewerten. Jeder kennt sicherlich auch diesen Ausdruck der Midlife-Crisis. Und man hat mal so festgestellt, dass die Menschen so ihr Leben etwa in zwei Lebenshälften einteilen. In der ersten Hälfte geht es so um Streben nach Erfolg. Im zweiten ist es so dann Streben nach Sinnerfüllung. In der ersten Lebenshälfte möchte man gerne, ja, da fallen so Worte wie Karriere, Erfolg, in Aktion treten, Kompetenzen bekommen, möglichst viel konsumieren. Also das ist das, was viele Menschen prägt, wovon sie träumen oder was sie erreichen wollen, also sehr weltlich geplant. Und dann in der zweiten Lebenshälfte fallen so Worte, ja, mein Leben soll eine Bedeutung haben, es soll noch bedeutsam werden, ich möchte noch einen Beitrag leisten, es soll noch eine Sinnerfüllung in meinem Leben sein. Und ja, jetzt möchte ich aber das wirklich Wichtige tun und jetzt möchte ich auch wissen, was hinter meinen Zielen überhaupt für einen Sinn steckt. Ich möchte einen inneren Frieden haben und ich möchte einfach, grob gesagt, so die richtigen Dinge endlich tun. Das sind so Lebensentwürfe, die Menschen haben. Leider klappt das aber nicht immer so, denn es sind nun mal die Unwägbarkeiten des Lebens. Da kommt plötzlich eine schwere Erkrankung, da kommt ein Schicksalsschlag, da kommt der Tod einer nahestehenden Person. Da wird man quasi vom Schicksal überrollt und plötzlich stellt man fest, man hat gewissermaßen auf Sand gebaut. Und kein Mensch möchte sinnlos auf der Erde sein. Wer sich also damit beschäftigt, muss sich erstmal darüber im Klaren werden, was ist denn Leben eigentlich? Denn wir haben nur ein einziges Leben und wir können das Leben nicht auf irgendeine Art und Weise wiederholen. Und wir wissen, das Gefühl der Sinnlosigkeit blockiert Energie. Wenn wir aber einen Sinn entdecken können, dann entfesselt es Energie. Also es ist wichtig, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, was hat mein Leben, wo ist denn der Sinn in meinem Leben verborgen, auch meine Entscheidungen, die ich treffe, was für Wertvorstellungen trage ich und was ist am Ende meines Lebens. Und ich möchte da eine kleine Geschichte vorlesen. Als Heinrich VIII. Von England auf dem Totenbett lag, ließ er seinen Hofnarren kommen. Der König sagte, Freund, ich muss jetzt gehen. Wohin? Fragte der Narr. Das weiß ich nicht. Wann kommt ihr wieder? Ich komme nicht wieder. Wer geht mit euch? Niemand. Habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet? Nein. Da nahm der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe, warf sie auf das Bett des Königs und erklärte, Majestät, ihr habt mir einmal gesagt, ich solle den Narrenstab dem Menschen geben, der ein größerer Narr sei denn ich. Ihr seid es, denn ihr geht jetzt und wisst nicht wohin und habt keinen Begleiter.
Ist es nicht so, dass wir oft alle nicht wissen, wohin, aber dass wir sehr wohl einen Begleiter haben?
Wir haben Menschen, wir sind ja Beziehungswesen, so sind wir von Gott her gedacht. Das heißt, wir haben Menschen auch in unserem Umfeld. Es gibt so schön auch diese Aussage, das Wort, das dich rettet, kannst du dir nicht selber sagen. Das Ich wird Ich am Du. Also es ist wichtig und notwendig, Menschen zu haben, sei es als Vorbilder, sei es als Wegbegleiter, sei es aber auch als Menschen, die uns Wegweisung geben, die uns Hilfestellung geben. Denn genau das wird uns dann weiterhelfen und wird uns auch helfen, den Sinn in unserer eigenen Existenz zu finden und auch den Sinn vom eigenen Handeln zu finden. Denn wenn wir wissen, aus welchen Gründen wir etwas tun sollen, dann werden wir es auch wollen. Sinn setzt nämlich etwas in Bewegung und damit können wir auch schon mutig Schritte nach vorne gehen.
Also wenn der Sinn zur Frage wird, das ist ja heute unser Thema, Sinnsuchen im Gespräch. Wie soll man das verstehen, wenn der Sinn zur Frage wird, ganz konkret? Also es gibt ja, wie Sie haben es schon angesprochen, Krankheiten, Schicksalsschläge, Erfahrungen mit Leid. Wie geht man damit um?
Dann möchte ich mit einigen Worten von Viktor Frankl antworten. Er war ja Begründer der sogenannten Logotherapie, Logos. Das Wort heißt Sinn, übrigens heißt das Wort Logos auch Wort und das Wort ist ja Jesus. Viktor Frankl hat sich sehr intensiv mit Sigmund Freud und auch Alfred Adler auseinandergesetzt. Er hat die Logotherapie entwickelt, eine der drei großen Wiener Schulen der Psychotherapie. Er hat für sich erkannt, dass im Menschen etwas innewohnt, der Wille nach Sinn, und dass der Mensch ein Wesen ist, das in der Transzendenz, also über sich hinausschauen kann, dass er auch diese Möglichkeit der geistigen Dimension hat und der trotzdem auch Ja zum Leben sagen kann. Er selber wurde in dem, was er sehr früh schon entwickelt hat, also in der Logotherapie und Existenzanalyse, selbst sehr schwer geprüft, denn er wurde ins Konzentrationslager gebracht, seine ganze Familie, auch seine Frau, sie starben im Konzentrationslager. Als er aus dem Konzentrationslager, wie so viele andere, befreit wurde, ist er auf die Knie gesunken und hat gesagt: Gott, wenn du mich das überleben hast lassen, dann hast du für mich noch eine Aufgabe, dann gibt es noch einen ganz großen Sinn in meinem Leben. Und genau das ist es, was er auch immer wieder dann gesagt hat: Leid, Schuld, Tod, diese sogenannten tragische Trias, gehört zu jedem Menschen. Niemand ist davor gefeit, aber wenn er in dem Ganzen noch einen Sinn dem abbringen kann, aus diesem Willen zum Sinn, zu diesem Streben nach Sinn, also in jeder Situation, in jeder konkreten Situation noch einen Sinn finden kann, wird er daraus gestärkt hervorgehen, wird er daraus noch Dinge geschehen lassen können. Und genau um dieses geht es, auf der Suche nach dem Sinn, von der Frage vom Warum eben zum Wozu hinzugehen. Ne? Er hat von 3 Wertekategorien gesprochen als Wege zum Sinn. Das eine sind sogenannte Erlebniswerte, dass wir also Wertvolles aus der Welt in uns aufnehmen. Dann schöpferische Werte, dass wir durch Dinge, die wir machen, durch Handlungen, durch Taten, also etwas in die Welt hineingeben, auch für unsere Mitmenschen. Und das dritte sind die Einstellungswerte, dass der Wert in der Haltung liegt, die wir als letzte Möglichkeit gegenüber wirklich unabänderlichem Schicksal im Wie und für wen des Leidens dann annehmen. Also wie wir das dann noch selbst gestalten können. Und das gibt wirklich viele Menschen, die uns das auch vorgemacht haben, die wirklich schwerste Erlebnisse hatten, die vielleicht auch in Gefängnissen gesessen sind. Ich denke jetzt daran, Kardinal Fantoin, der ja wirklich 9 Jahre in Isolationshaft verbracht hat, 13 Jahre gefangen gehalten wurde, sein Glaube und seine Erfahrung an der Geborgenheit in Jesus und Maria hat ihn gestärkt, hat ihn das Ganze durchstehen lassen und ist als gestärkter Mensch, als großer Ermutiger und Hoffnungsbringer daraus hervorgegangen. Mhm. Also von dem, was ich jetzt spreche, das sind jetzt keine leeren Worte, sondern das sind wirklich Erfahrungen, die wir machen dürfen und machen können. Und genau das ist das Ermutigende dran.
Also das heißt, wenn wir, weil Sie ja Gott auch ins Spiel gebracht haben, wenn wir uns wirklich Gott nähern, er will ja oft, dass wir zu ihm kommen, dann kann er uns auch leichter, ab und zu schenkt er es auch ohne uns zu fragen, wie ein Paulus oder so, kann er uns wirklich seine Nähe auch geben und wir können ihm auch alles anvertrauen, all unsere Sorgen und so weiter, unsere Nöte.
Unbedingt, das kennen wir, das können wir unbedingt. Und Sie haben es gerade sehr gut auch gesagt, viele Stellen in der Heiligen Schrift weisen uns auch darauf hin, viele Personen in der Heiligen Schrift, die ebenfalls um diese Frage nach dem Sinn gerungen haben. Ich denke jetzt Elia, der unter dem Ginsterstrauch ganz verzweifelt gesessen ist, Mose, also die Israeliten durch die Wüste geführt hat, Josef, der verkauft worden ist von seinen Brüdern, dann im unschuldigen Gefängnis gewesen ist. Und wie wunderbar hat sich das dann alles gefügt. Ich möchte gerne jetzt nochmal auch den Fokus legen, bevor wir dann später auf dieses heilende, helfende Gespräch kommen, das sinnlos empfundenes Leben, dass dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, diese innere Leere, sehr häufig übrigens bei Menschen, die rein materialistisch betrachtet doch alles haben, die vielleicht sehr stark sogar in der Öffentlichkeit stehen, die wirklich so, ja, sich sehr, sehr viel erarbeitet haben, häufig eine ganz große innere Leere in sich verspüren, ein großes Gefühl dieser sogenannten Sinnlosigkeit haben, die sagen, jetzt habe ich zwar im Außen hin alles erreicht, stehe im Außen auch ganz gut da, auf meiner Visitenkarte stehen wirklich ganz tolle Dinge drauf, mein Bankkonto ist so wunderbar gefüllt, aber tatsächlich bin ich auf einer inneren Suche, ich bin innerlich leer und diese versuchen, diese innere Leere zu füllen, leider mit Dingen, die nicht gut sind, oft Alkohol, oft Drogen, oft, dass sie Workaholics werden oder. Und Angst haben, sich dieser inneren Stimme zu stellen.
Ist das nicht auch ein Ausdruck eines Leiden am sinnlosen Leben?
Richtig, Viktor Frankl hat es sogar als sogenannte noogene Neurose bezeichnet. Eine Neurose, also eine psychische Störung, die sich durch eine Verhaltensstörung zeigt, die dem Erkrankten bewusst ist. Sie entsteht durch einen Sinnverlust, auch durch Gewissenskonflikte. Werteverluste, aber auch Wertkollisionen spielen damit eine Rolle. Das heißt, dass jemand plötzlich, und Gott hat uns etwas Wunderbares ins Herz gelegt, das ist das sogenannte Gewissen. Wir bezeichnen es auch als Sinnorgan. Und wenn ein Mensch in sich spürt, das, was ich tue, da regt sich in mir so eine kleine innere Stimme und sagt, du, das ist nicht gut, was du machst, die Art und Weise, wie du dein Geld verdienst oder diese wechselnden Frauenbeziehungen, das tut dir nicht gut und das ist auch nicht gut. Und das hat auch Auswirkungen. Und sehr häufig ist es in psychischen Auswirkungen zu erkennen, aber auch in körperlichen Auswirkungen. Sehr viele Depressionen kommen auch daher. Sehr viel, ja, im tragischen Sinne auch Suizid. Sehr oft habe ich von Menschen auch, also schon gehört oder wurde mir wirklich auch wortwörtlich gesagt, es ist nicht das Leben, an dem ich verzweifelt bin, sondern das, wie mein Leben war, daran. Und ich wusste eines, so kann es nicht mehr weitergehen, aber ich wusste einfach nicht, wie kann es weitergehen. Ich hatte einfach kein Ziel, keine Hoffnung, keine Lösungsmöglichkeit für meine furchtbare Situation vor Augen. Mhm. Und darum ist es wirklich so wichtig, aus dieser Orientierungslosigkeit, aus dieser Sinnlosigkeit, aus diesem Halt, den man verloren hat, wirklich einen Weg wieder herauszufinden, hin nämlich zu einem sinnvollen Leben oder der Situation, in der man sich befindet, einen Sinn abzuringen. Mhm. Sie haben vorhin so schön gesagt, Gott, ja, wir versuchen ja in dieser Sendung diese Verknüpfung hin auch, ich hatte vorhin gesagt, Logos, Sinn, aber auch das Wort Logos, das Wort bedeutet, das Wort, das Jesus ist. Wie ist es von Gott her gedacht? Gott hat sich ja was dabei gedacht, als er den Menschen ins Dasein gerufen hat. Wir sind Ebenbild Gottes, von Gott ins Dasein gerufen. Und wenn wir in den Katechismus hineinschauen, da entdecken wir nicht nur, dass wir ein Abbild Gottes sind, sondern dass wir da auch einen Auftrag haben. Das ist die Liebesgebote von Gott gibt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und das erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und auf dem Weg unserer Sinnsuche gilt es, das eben auch zu beachten. Wie ist meine Situation, das, was ich mache, was ich tue, meine Handlungen, wie sind die von Gott her zu betrachten? Wie sind die aber auch in der Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu mir selber auch zu betrachten? Mhm. Und ich hatte vorhin gesagt, Gott hat uns etwas Wunderbares gegeben, das ist das Gewissen, das ist das Sinnorgan, wie wir es auch bezeichnen. Gott hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, der uns hilft, uns beisteht. Und Gott hat auch gesagt, ich bin der, ich bin da. Also Gott ist der, der da ist und der sagt, ich bin für dich da. Wir kennen ja auch diese Ich-Bin-Worte. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Retter. Und da können wir uns danach ausrichten und das kann uns große Hilfe geben, auch in schweren Not. Mhm. Gott sagt ja, ruf mich in der Not und ich höre dich. Ich werde da sein.
Und das hat ja auch damit zu tun, seine Sorgen, auch sein Herz auszuschütten vor Gott. Und bevor wir uns weiter unterhalten über dieses Thema, wollen wir noch in ein Lied hineinhören. Das heißt, gib Gott deine Sorgen. Hier ist Radio Horeb. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Wir sind im Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Unser Thema ist Sinnsuchen im Gespräch, wenn der Sinn zur Frage wird. Ja, wir haben gerade über den Sinn des Lebens gesprochen und was einem Sinn gibt und dass es einen Gott gibt, der auf uns wartet, wie Sie gesagt haben, Frau Hoffmann. Ich bin da. Das hat, ich bin der, ich bin da. Gott zu Mose gesprochen, aber er spricht es natürlich auch zu uns. Und jetzt ist meine Frage noch an Sie. Wie können wir von Sinnlosigkeit heil werden?
Indem wir uns auf Spurensuche begeben, und zwar den Sinn in der Situation versuchen zu finden. Und das geht nur, wenn wir uns der Situation, die an uns herangetreten ist, die uns begegnet, den ganzen Stellen, nicht wir sind es, die dem Leben die Fragen stellen, sondern das Leben fragt uns. Wir sind es, die darauf zu antworten haben, und zwar in jedem Moment, in jedem Augenblick, den Sinn des Augenblicks versuchen zu finden. Und dieses gemeinsam auf Spurensuche gehen, da braucht es einen Menschen, den wir vertrauen können, dem wir uns anvertrauen können, der uns zur Seite steht. Das kann jetzt ein Freund sein, das kann ein Seelsorger sein, das kann jetzt eine entsprechend fachkompetente Person sein, wie ein Therapeut. Ausgangsbasis davon ist immer, dass wir ein entsprechendes, in der Liebe uns gegenseitig begegnen. Und ich möchte da auf jemanden als Beispiel nehmen, der mir das sehr nahe steht oder den ich eines Tages in der Heiligen Schrift entdeckt habe. Und das ist im Buch Hiob, ist es Elihu. Elihu ist jemand, der sich zu Wort meldet, nachdem die drei Freunde von Hiob, über den ja ganz gewaltig vieles hereingebrochen ist, der ganz verzweifelt war, sie haben der Reihe nach immer wieder gesprochen, ihm Dinge geraten, ihn auf einiges aufmerksam gemacht. Elihu hat aufmerksam zugehört. Irgendwann haben die drei Freunde geschwiegen und dann hat er seine Stimme erhoben. Und ich denke, so wie er dann gesprochen hat, wie er begonnen hat zu sprechen, ist eine gute Ausgangsbasis, wie auch wir selber mit Menschen sprechen sollten. Ich lese einmal kurz vor. Gottes Geist hat mich erschaffen, der Atem des Allmächtigen mir das Leben gegeben. Wenn du kannst, so gib mir Antwort, leg es mir vor und stell dich. Schau, ich bin wie du vor Gott, auch ich bin nur aus Lehm geformt. Furcht vor mir braucht dich nicht zu erschrecken, Druck von mir nicht auf dir lasten. Jedoch du sprachst von meinen Ohren und ich vernahm der Worte laut. Was sagt Elihu da? Ich bin auch wie du, nur ein Mensch, von Gott geschaffen. Ich bin nicht besser als du. Auch ich bin sterblich und ich bin endlich. Aber ich spreche zu dir und ich höre dir aufmerksam zu und ich bin bei dir. Und du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Sprich bitte. Und ich denke, genauso sollten auch wir helfen und sprechen. Und gerade dann, wenn ein Mensch wirklich ohne Hoffnung ist und ohne Selbstvertrauen auch ist, der sich selber auch gar nicht mehr liebt und am Ende seiner Kräfte ist, ist es sehr wichtig, dass wir zu diesen Menschen auch sagen, ich bin überzeugt, dass Gott dich liebt. Und weil du in den Augen Gottes würdig bist, geliebt zu werden, hast du auch allen Grund, dich selber zu lieben. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir mit Menschen sprechen, dass wirklich diese Ausgangsbasis auch die Basis der Liebe ist, dass wir einem Menschen mit großer Achtung und großem Respekt begegnen. Es ist ein Mensch, Ebenbild Gottes, von ihm ins Dasein gesandt, ins Dasein gerufen, ausgestattet mit Talenten und Fähigkeiten. Allerdings gibt es verschiedene Dinge, die wir schon dabei beachten müssen, damit unser Gespräch gelingt.
Da hätte ich gleich jetzt eine Frage, weil Sie haben es ja gesagt, man sollte in Liebe sprechen und Sie haben von Therapeuten gesprochen, von Seelsorgern und von Freunden. Das heilende, helfende Gespräch sozusagen, wie Sie es nennen, sollte ja auch immer bei einem freundschaftlichen Gespräch sein. Jetzt ist aber meine Frage, inwiefern muss man da Acht geben? Es gibt ja vielleicht Menschen, die vielleicht im Freund einen Therapeuten sehen wollen. Oder wie muss man da differenzieren? Also ich denke mal, eine Freundin oder ein Freund, ein Familienangehöriger sollte doch keinen Therapeuten ersetzen, oder?
Richtig, und das ist auch eine ganz große Gefahr. Leider versuchen das viele, aber das ist auch wiederum aus der Situation heraus. Darum gibt es mittlerweile in vielen Bereichen auch Angehörigengruppen, um diese Menschen zu unterstützen, auch Selbsthilfegruppen für Angehörige. Denn Angehörige sollen ja nicht die Beine des Patienten sein. Der Patient oder der Ratsuchende, wie auch immer, soll ja in der Lage sein, selber zu gehen, soll sich seiner Situation selber stellen. Und ein Angehöriger darf nicht plötzlich zum Beispiel co-abhängig werden, darf nicht plötzlich überfordert werden, denn sonst gibt es zwei, die massiv unter einer Sache leiden. Er braucht selber unter Umständen auch Hilfestellung, braucht selbst einen Rat, wie gehe ich zum Beispiel mit einer psychischen Erkrankung meines Angehörigen um, denn sonst kann das wirklich einen fatalen Ausgang haben. Mhm. Und das ist die große Gefahr, dass dann Menschen im Freundeskreis oder auch Angehörige heillos überfordert werden, dass Erwartungshaltungen an die herangetragen werden, die sie aber gar nicht, diese Erwartungen können sie gar nicht erfüllen, können gar nicht gerecht werden, weil denen zum einen selber die Fachkenntnisse fehlen, die Erfahrungen fehlen und weil sie auch zu dicht dran sind und selber gar nicht neutral sich verhalten können. Das kommt oft noch mit dazu.
Also sprechen wir dann, wenn wir vom heilenden und helfenden Gespräch, das ist nämlich meine nächste Frage, wie kann ein Gespräch helfend und heilend sein? Also das geht dann hauptsächlich jetzt in die Schiene therapeutisch. Oder wie muss ich das verstehen? Für uns, für das Thema heute.
Sicherlich im Schwerpunkt therapeutisch, aber wer aufmerksam zuhört, wird sicherlich auch erkennen können oder Hilfestellungen finden im Gespräch, in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis, vielleicht auch am Arbeitsplatz. Mhm. Wichtig ist, also ich nehme jetzt nochmal Viktor Frankl auch als Bezug, er erlaubte bei seinen Patienten keine langen Ausführungen. Also dieses ewig lange Lamentieren, Reden ohne Punkt und ohne Komma, er stoppte das immer relativ schnell, schockierte die Menschen oft mit plötzlichen Einwendungen, hatte aber immer wirklich einen sehr, sehr großen Respekt, hat teilweise sehr dominant geführt, hat sehr schnell immer auf den Punkt gebracht. Ziel war für ihn immer, an den Menschen heranzukommen aus seinen Ressourcen, auf diesen heilen Personenkern. Und zum Beispiel eine Frage war, wofür möchten Sie eigentlich gesund werden? Es ging ihm immer um ein dieses Wozu, diesen Willen zum Sinn und den Menschen auch auf Widersprüche aufmerksam zu machen. Ich habe diese Rhetorik der Liebe, ich würde es mal so bezeichnen, erwähnt als Hilfestellung für ein Gespräch und Das besteht aus mehreren Elementen. Das erste Element wäre, dass wir die Person aufwerten. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die in großen Notsituationen sich befinden, sehr häufig sehr, sehr negativ von sich sprechen, sich selber im Gespräch abwerten, sehr verzweifelt von sich sprechen, nie gelingt mir etwas, ich habe noch nie etwas zustande gebracht, immer mache ich Fehler, also immer im negativen Gedanken kreisen, im negativen Sprechen. Und wenn wir der Person dabei helfen oder sie aufmerksam machen, wie zum Beispiel, also indem wir sie mit positiven konfrontieren, so möchte ich das ganz bewusst sagen. Zum Beispiel können wir sagen, also auf mich wirken Sie aber sehr kreativ oder Ihr Anliegen haben Sie ja jetzt aber sehr präzise formuliert oder bei der Aussage, ich habe noch nie was zustande gebracht. Nun, aber haben Sie mir nicht erzählt, Sie haben einen Schulabschluss und Sie haben einen Beruf mit einem Abschluss. Also da haben Sie doch etwas Wunderbares geschaffen. Also indem wir den Menschen darauf aufmerksam machen, dass etwas Positives in einem Leben schon geschaffen worden ist, dass er schon etwas auch schon mal durchgestanden hat, dass er also wirklich schon Ressourcen ja auch hat und dass es daraus auch Entfaltungsmöglichkeiten gibt oder Dinge gibt, wo er dadurch zurückgreifen kann. Also die Person als Person, das Heile, was in der Person noch vorhanden ist, wahrzunehmen und mit positiven aufzuwerten, also wirklich schon mal zu ermutigen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig.
Wäre es da vielleicht auch wichtig, nicht nur mit Ratschlägen zu kommen, sondern einfach zu wissen, diese Person ist sehr, sehr sensibel. Es geht darum, hauptsächlich zu ermutigen und alles in ein positives Licht zu rücken.
Es geht jetzt nicht, alles in ein positives Licht zu rücken, sondern aufzuzeigen, dass in dem Leben der Person oder in dem gerade soeben geschilderten auch positive Anteile enthalten sind, die der Person, aber weil sie so um sich und um dieses Leidvolle kreist, gar nicht bewusst sind. Okay. Es geht ja darum, aus diesem dunklen Tunnel herauszukommen und den Blickwinkel wieder zu weiten. Mhm. So, und da kommen wir nämlich auch zum zweiten Punkt, und zwar auch zur Klarheit helfen beizutragen. Dieses Dunkle, dieses Gefühl, ich bin da wie in einer Nebellandschaft oder ich bin wie in einem dunklen Tunnel, ich sehe überhaupt keine Lösungsmöglichkeiten, auch Interpretationen, mir sagt ja keiner was und nie bekomme ich was mit, das sind Einengungen. Oft sind es auch Festlegungen, dass wir da ganz gezielt auch nachfragen oder auch so vorschnelle Interpretationen gleich auch ausbremsen. Wissen Sie genau, dass das so ist? Wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Was genau meinen Sie damit? Es geht auch immer darum, nachzufragen, denn unter dem Punkt, hilf mir, dein Verhalten zu verstehen. Sag mir, warum du dich so verhältst. Mhm. Weil niemals dürfen wir von uns selbst ausgehen. Wir leben ja in einer anderen Lebenswelt als die Person. Jeder ist einzigartig, jeder ist individuell. Darum ist es wichtig, das Individuelle des anderen auch im Blick zu nehmen, die Person verstehen zu wollen, ehrlich, empathisch mitzuschwingen, aber aufmerksam hinzuhören und in diesen ganzen Wirrwarr Stück für Stück eine Klarheit hineinzubringen.
Und wenn man, wie geht es jetzt, Sie haben gesagt, Festlegungen zu durchbrechen, wie können wir das tun? Sind wir da nicht oft auch vielleicht in dem Fahrwasser, dass man vielleicht unbewusst mal die Hand auf eine wunde Stelle legt und man weiß es gar nicht?
Das kann passieren, dann gilt es, das aber offen anzusprechen.
Also von beiden
Seiten
sozusagen.
Ganz wichtig, authentisch, offen es anzusprechen. Denn nur dann kommen wir dieser Sache auf die Spur und dann kann man auch mal sagen, oh, das ist aber gut, da ist jetzt eine Reaktion, das scheint ein Bereich zu sein, der ist sehr, sehr schmerzhaft. Was ist denn dahinter verborgen? Könnte das mit ein Auslöser für die Reaktionen sein? Punkt 3 sind, dass wir auch mit Alternativen spielen. Dass wir mithelfen, was könnte man dann stattdessen machen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Was gibt es für Alternativen? Was gibt es für Strategien? Oft sind Menschen so blockiert, dass sie selbst für die einfachsten Dinge überhaupt keine Lösungsmöglichkeiten haben. Da können wir nachfragen, ja, wer zwingt sie denn zu dem Verhalten? Müssen sie das wirklich machen? Welche Reaktionen sind denn stattdessen möglich? Welche Wahlmöglichkeit hätten sie? Oder was wäre als Alternative möglich? Wenn das nicht möglich ist, gäbe es noch was anderes. Und dann kann man als Therapeut oder als Freund ruhig in die Vorleistung gehen, einen Vorschlag machen und sagen, was meinst du dazu? Ergibt sich daraus für dich vielleicht noch eine ganz andere Idee? Was wäre denn, wenn? Mhm. Man kann mal in einer Firma, wird ja häufig das Wort Brainstorming, dass man erstmal Dinge sammelt, ne, ob das jetzt realistisch umzusetzen ist, ja oder nein, aber einfach mal Ideen zu suchen, welche Möglichkeiten gibt es dann?
Mhm. Aber wenn jemand jetzt von diesen Vorschlägen, von diesen gut gemeinten überfordert ist und sie als Schläge empfindet, Ratschläge, Vorschläge sind ja ab und zu für manche auch Schläge, habe ich auch schon erlebt, dass ich es gut gemeint habe, aber dann kam es leider anders an. Wenn jemand so reagiert, überfordert mit Vorschlägen, wie kann man dann agieren?
Nun, sicherlich müssen wir achtsam sein, aber ich weiß nicht, wer das irgendwann einmal aufgebracht hat, dass Ratschläge oder Vorschläge negativ sein sollen. Ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen Kinderei. So mündig sind Menschen ja doch, dass sie entscheiden können und wir haben auch die Freiheit zu entscheiden. Wie oft lassen wir uns beraten, wenn wir in die Apotheke gehen, wenn wir irgendwo in ein Kaufhaus gehen, wenn wir in die Boutique vielleicht gehen. Also beraten zu werden, das ist etwas ganz Normales. Es liegt natürlich immer an uns, ob wir dann diesen Rat auch annehmen, sei es etwas Kleines oder etwas Großes. Wir können uns von mehreren Menschen auch beraten lassen und dann für uns die Entscheidung treffen, die für uns stimmig ist, wo wir in uns hineinhorchen, wo wir vielleicht eine Sache auch über einen längeren Zeitraum, man spricht manchmal davon, ich bin mit einer Sache schwanger gegangen, also wo es auch eine Zeit gedauert hat, ein Entwicklungsprozess, wo etwas in Ruhe keimen durfte, bevor dann das Ganze, die Saat aufgegangen ist. Manche braucht das auch Faktor Zeit. Ne? Mhm.
Wir haben über Alternativen genau, spielen oder aufzeigen. Jetzt
aus dem heraus, man das eine bedingt immer so mit das andere, ist dann auch immer diese Suche eben nach dem Sinn, diese Suche nach der Wahrheit, auch nach der ethischen Wahrheit. Noch vielleicht eines, keiner von uns kennt, das möchte ich jetzt noch zu Ihrer Frage von vorhin anmerken, keiner von uns kennt so die volle Wahrheit. Wir wissen auch nicht, welchen Plan Gott mit einem Menschen geht, was Gottes Plan ist. Seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Darum gilt es eben, etwas dem Menschen nicht aufzudrängen, aber eben gemeinsam auf die Suche zu gehen. Was finden wir da? Gemeinsam das dann auch zu überprüfen nach den Möglichkeiten für diese Person. Aber wir wissen eben nicht, wir kennen nicht die volle Wahrheit, wie Gott eine Person auch führt. Das heißt, es gilt auch, demütig zu sein, achtsam zu sein, auch mal zu schweigen, abwarten zu können. Und da kommt der Faktor Geduld noch mit dazu. Und dann kann sich daraus dieser Perspektivwechsel ergeben von einem Warum etwas geschehen ist, zum Wofür kann es dienen, wozu kann es mir helfen? Wie kann ich daraus mein weiteres Leben gestalten? Oder was kann daraus sogar auch überhaupt erstmal zur Entfaltung kommen? Ja?
Also auch Mut zu machen, abzuwägen, also eine Freundschaft, ein Geben und Nehmen, eine Hilfestellung zu geben. Um gemeinsam zu schauen, wo es Wege gibt. Also es gibt immer einen Weg. Gott hat ja Wege des Heils und nicht des Unheils für uns.
Ja, und es ist natürlich schon so, dass ich denke jetzt, es gibt ja auch Menschen, an die ergeht der Ruf zum Priestertum oder zum Ordensleben. Das kann für das Umfeld jetzt komplett sinnlos sein. Ne? Aber für die Person, die spürt in sich, einen immer stärker werdenden Ruf. die Personen, mit denen sie sich bespricht, so in ihrem nächsten Umfeld, lehnen dieses komplett ab. Viele negative Stimmen dagegen. So, aber trotzdem ist in der Person dieser innere Ruf da. Dann gilt es auch für sich zu überlegen, mit wem bespreche ich mich jetzt? Mit wem berate ich mich? Wer könnte für diese meine Situation die Person sein, die da eine gute Erfahrung hat, die mir auf diesem Weg der Sinnfindung jetzt am ehesten Hilfestellung geben kann? Mhm. Auch hier gilt es dann abzuwägen. Mhm.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung soll Mut machen, dem ureigenen Lebenssinn nachzuspüren, helfen zur sinnvollen Gesprächsführung zu geben. Das ist der Titel unserer heutigen Lebenshilfe. Der heißt Sinnsuchen im Gespräch, wenn der Sinn zur Frage wird. Sie haben eben die Lebenshilfe eingeschaltet mit unserer Referentin heute, Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin. Und jetzt wollen wir uns an Sie richten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen Sie ermutigen, zum Hörer zu greifen, wenn Sie ein Zeugnis haben. Es geht jetzt heute in diesem Anruf vor allem darum, wann haben Sie einen Zuspruch erfahren, der Ihnen wirklich weitergeholfen hat? Natürlich gibt es auch negative Zusprüche, es gibt Missverständnisse, aber heute wollen wir uns konzentrieren auf die Frage, wo haben Sie Hilfe erfahren? Wo haben Sie da ein Zeugnis? Oder welches Gespräch war für Sie in einer sinnlosen Situation, die sehr schmerzhaft war für Sie, sehr hilfreich? Was hat Sie aufgerichtet? Und das ist ja auch das, was Gott will, dass wir einander aufrichten. Ja, erzählen Sie uns doch bitte Ihre positiven Erfahrungen. Rufen Sie uns einfach an unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist unser Hörertelefon 089 517 008 008. Und wir wollen noch kurz in ein zweites Lied hineinhören und dann sind wir gleich wieder bei Ihnen. Dort, wo du bist, geschieht neues Leben. Davon haben Sie ja jetzt gesprochen. Frau Theresia Hoffmann eben mit den Bibelstellen, ich bin da und wie Gott wirklich uns Ermutigung zusprechen will. Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Schön, dass Sie da sind. Unser heutiges Thema ist Sinn suchen im Gespräch, wenn der Sinn zur Frage wird. Und unsere Referentin ist Frau Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin, führt ihre eigene Privatpraxis und sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Ja, Frau Theresia Hoffmann, wir haben jetzt schon viele schöne Dinge von Ihnen gehört, viele Hilfestellungen. Jetzt meine Frage noch, bevor wir schon die zwei Hörer dann reinnehmen an Sie. Wie kann jemand denn in der Sinnlosigkeit zu einem Neuanfang kommen?
Dieser Sinnlosigkeit, wenn wir uns gemeinsam auf Spurensuche machen, werden sich neue Wege aufzeigen. Und dieses neue Wege aufzeigen, Blick nach vorne gerichtet, kann sich neues Leben entfalten, kann ein Trotzdem entstehen, obwohl etwas vielleicht ganz Schweres, ein Schicksalsschlag vorhanden ist, können neue Ziele ins Leben treten. Das Alte gilt es loszulassen, zu würdigen, den Blick dann nach vorne zu richten, unter Umständen zu erkennen, ich habe dadurch ein ganz neues Leben geschenkt bekommen, mit neuen Einsichten, mit neuen Erkenntnissen. Ich habe eine große Dankbarkeit gewonnen für das Neue. Ich beschreite ein neues Leben, lasse mich auf ein Abenteuer ein, auch ein Abenteuer an der Hand Gottes. Und richte meinen Blick auf das, was trotzdem möglich ist. Und genau um das geht es dann.
Mhm. Ja, wir wollen jetzt unseren ersten Hörer begrüßen, Herr Franz aus Reutlingen. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Schön, dass Sie angerufen haben.
Grüß Gott. Wenn mich jemand fragen würde, was das größte Geschenk ist meines Lebens, dem würde ich antworten, das Gedankengut der Logotherapie.
Oh.
Ich bin 67 Jahre alt.
Ja.
Und wer mich in dem Alter bis 7, 28 gefragt hätte, wenn er mal begegnet wäre, wie geht's, dem hätte ich geantwortet, alles scheiße.
Mhm.
Und in den Anfängen meines trockenen Lebens, ich bin jetzt seit über 40 Jahren trocken, richtig trocken.
Gratulation.
Da hatte ich Probleme mit allem, was es gab, mit mir selbst, mit allem, mit meiner Familie, mit allem, ja. Und ich hatte in vielen Gedanken mir herbeigewünscht, schnellstmöglich an die Kapsel Zyankali zu gelangen.
Mhm.
Und in dem Zustand, in meinem 11 Quadratmeter großen Zimmerchen innerhalb meiner Familie, ich komme aus dem Kohle, aus dem Bergmannsmilieu des Saarlandes. In dem Zustand höre ich eine Frau im saarländischen Rundfunk sprechen vom Sinn und von einem Buch, das er da genannt hat, auch Dein Leben hat Sinn. Und diese Elisabeth Lukas ist damals 1980 übers Radio in mein Leben eingetreten, wie ein Engel. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Um es kurz zu machen, was mich aus dem logotherapeutischen Gedankengut täglich begleitet, ist die frankische Aussage, welche Aufgabe im Leben wartet auf mich? Und mein Glauben an einen bedingungslosen Sinn meiner Existenz hat mich vor vielen Jahren mit dem großen Rückenleiden davor bewahrt, durchzudrehen. Und also die Logotherapie ist für mich Nahrung, anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Und ich bin katholisch, habe die ganze normale katholische Erziehung in der Erstkommunion, Firmung und was das so gibt, ja. Aber über die logotherapeutische Literatur habe ich wieder wirklich zu meinem Glauben gefunden, auch im christlichen Sinne, ja. Wenn ich ein Buch von Lukas Frankl zum Beispiel lese, da klingt dieses Gläubige, dieses Unbewusste, dieses, was Gott ausmacht, durch die Zeilen hindurch, anders kann ich das gar nicht beschreiben. Und ich wünsche nur jedem, viele Hörer von Radio Horeb, die oftmals, wenn ich so Problemgebete höre, manchen würde ich wünschen, er käme an dieses Gedankengut Frankls oder überhaupt an einen guten Logotherapeuten ran. Das kann ich mit Worten gar nicht ausdrücken, ja. Also ich bin immer wieder hellwach, wenn ich auf Radio Horeb einen Gast höre, der aus dem Lager der Logotherapie kommt. Ich bedanke mich.
Ja, wunderbar, Herr Franz. Das ist ein wunderbares Zeugnis, das wunderbar passt. Ich leite an die Frau Dr. Hoffmann weiter.
Ja, vielen, vielen herzlichen
Dankeschön.
Dank. Sie haben deinen Namen genannt. Ja. Ich durfte Ihre Schülerin sein, Frau Dr. Lukas.
Ach, klar.
Ich habe mich sehr geprägt, auch in meiner Gesprächsführung. Ich durfte viel von ihr lernen. Und ja, ich kann es nur bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Und Gratulation, trockener Alkoholiker, 40 Jahre, wirklich Gratulation dazu.
Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Franz, für Ihr wunderbares Zeugnis. Ja, wir haben noch einen Herrn Fischer, der gewartet hat, ein bisschen länger, aus Backnang. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung.
Ja, grüß Gott in die Runde. Grüß Gott, Frau Hoffmann. Herzlichen Dank für den gewinnbringenden und aufbauenden Vortrag. Ganz kurz, ich hatte auch Lebensphasen, in denen mir einiges zugemutet wurde und in meiner Not habe ich immer mehr gebetet und das Erste, was mir geholfen hat, dass ich erkannt habe, ja, Jesus ist mein Bruder und er ist an meiner Seite. Und wenn ich im Auto gefahren bin und habe ich mir vorgestellt, Jesus sitzt rechts am Beifahrersitz, dann habe ich mich mit ihm so unterhalten und ihm alles geklagt, was ich so im Herzen habe. Und das war das eine, was mir unheimlich geholfen hat, natürlich auch die Eucharistie feiern. Das Zweite, das offene Gespräch mit meinem geistlichen Begleiter, einem Priester, mit dem ich heute noch schätze und Kontakt habe, Pater Dr. Anselm Kraus, ein Franziskanerpater. Und das Dritte, auf einer Reha wegen Bandscheibenproblemen wurde mir empfohlen, einen Psychotherapeuten zu besuchen. Und der hat mir sehr geholfen. Wenn ich den Mann 25 Jahre eher kennengelernt hätte, wäre mir manches leichter gefallen im Leben. Es kostet ein bisschen Stolz abzulegen, Offenheit und Demut. Wenn Sie gestatten, habe ich jetzt aber noch eine Frage an Sie. Ich kenne zwei Menschen. Das eine ist ein Studienkollege, der ist Atheist. Das andere ist ein ja, kann man sagen, Freund von früher auch noch, der Depressionen hat schon Jahrzehnte. Und ich komme an die beiden Menschen einfach nicht ran. Ich weiß nicht, wie ich sie überzeugen kann, ermutigen kann, Hilfe von einem Psychotherapeuten oder Logotherapeuten in Anspruch zu nehmen. Haben Sie da einen Tipp?
Ja, Frau Hoffmann.
Diese Frage kommt immer wieder. Der Tipp von mir ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Sendung gehört haben, die als sehr positiv und ermutigend, wie Sie es vorhin gesagt haben, gefunden haben, wie wäre es denn, so eine CD diesen Personen zu schenken? Ja. Oder Sie, es gibt ja wirklich wunderbare Bücher von Viktor Frankl oder von Frau Dr. Lukas, lassen sich inspirieren von Buchtiteln und machen Sie einfach mal so ein Buch zum Geschenk. Mhm. Denn dann können Sie über so ein Buch oder über so eine Sendung später auch mal ins Gespräch kommen. Wie hat es dir gefallen? Wie empfandest du den Inhalt? Und wer weiß, was sich daraus ergibt.
Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein guter Tipp, wenn man, bevor man das Buch oder die CD schenkt, vorher zu beten, vielleicht auch mal einen Tag für die Person zu fasten. Zum Beispiel, weil ich höre, Sie sind ein sehr aktiver Katholik, darum wage ich mir das zu sagen. Und dann eben kann wirklich der Herr wirken. Wunderbarer Vorschlag von Frau Hoffmann.
Ja, schön. Und wenn ich noch was anmerken dürfte, was mir jetzt sehr gut auch bei Ihnen gefallen hat, war diese Aussage, wenn ich das 25 Jahre früher gemacht hätte, und Sie mussten etwas Stolz ablegen.
Ja.
Gell? Ja, genau das ist es. Diesen Mut zu haben, sich einer Person zu öffnen, das ist wirklich mutig. Das sage ich auch jedem, der sich an mich wendet. Sie sind eine sehr mutige Person. Aber genau das ist auch das, was es so spannend macht, dann dieses Abenteuer da in sich hineinzuschauen mit eben einem guten Begleiter und zu erkennen, was sich daraus so wunderbar Gutes ergibt, was da angeschaut werden kann, bearbeitet, verarbeitet und was daraus dann eben sich entfalten kann und wunderbar Neues entstehen kann. Ich finde, da haben Sie was ganz Wertvolles jetzt auch dazu beigetragen.
Ja, danke schön. Wenn ich noch was ergänzen darf.
Ja.
Ich war ein Mensch, der auch auf seine eigene Kraft sehr stark vertraut hat. Ich bin jetzt 68 und vor 30 Jahren ja, im Saft oder 40 Jahren Saft und Kraft. Und dann will man was schaffen, wie Sie vorhin sehr eingehend und ganz toll dargelegt haben. Aber dann wurde ich Gott sei Dank dank der Begleitung und von Priestern, es waren eigentlich auch mehrere, die gesagt haben, ja, versuch's mal mit dem Vorsehungsglauben. Und dann habe ich begonnen, loszulassen und es Jesus zu überlassen. Nach dem Motto, Jesus, sorg du. Und das hat die Wende gebracht, gewisse Wende in meinem Leben. Und das ist was Großartiges. Dafür bin ich heute noch dankbar. Wie auch, muss ich jetzt einfach nochmal sagen, obwohl so oft kommt Radio Horeb über dieses hervorragende Programm, zum Beispiel wie diese Sendungen oder die Predigt oder den Gottesdienst heute Morgen vom Pfarrer Dr. Kocher. Dafür bin ich so dankbar. Das ist ein großes Geschenk. Und da spüre ich, dass Gott wirkt. Und ich möchte alle ermuntern, sich vielleicht auch zu engagieren nebenbei. Ich bin in Team Deutschland auch tätig, hier immer auf Stuttgart. Und
wunderbar.
Es ist so eine großartige Gemeinschaft. Und ich möchte alle, die vielleicht noch überlegen, ob das was wäre für Sie, kommen Sie zu uns, machen Sie mit. Sie werden Erfüllung finden im Leben. Es bereichert Sie, es stiftet Sinn. Und es gibt keinen schöneren Auftrag, als für dieses Radio zu arbeiten und somit indirekt beizutragen, dass das Wort Gottes unter die Menschen kommt. Das sehen wir, welche Bedeutung das jetzt hat in diesem Fall.
Wunderbar, Herr Fischer, danke für diesen wunderbaren Werbeblock. Niemand hätte es besser machen können. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir bei einer Dame aus dem Niederrhein. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Hallo.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie wunderbar. Ja.
Und zwar, ich habe die Frage extra nochmal mitgeschrieben, warum haben Sie einen Weg des Zuspruchs, wo haben Sie den bekommen? Ich habe den Zuspruch bekommen, erkläre ich sofort und ich gebe jetzt wieder ein bisschen weiter, aber da war ich selber sehr verwundert, wo ziemlich christlich, nicht gebunden, sondern nicht ganz gefestigt, aber durch Radio Horeb jetzt natürlich sehr unterstützt. Ich selber hatte Depressionen, wohl in meinem Glauben, ganz plötzlich in der Familie gekriegt, also da waren die Kinder klein, ich da durchgerungen und irgendwann sagten ein Ehepaar, was mir ganz verbunden und verwandt ist, das liegt nicht an dir. Ich sagte, das kann nicht sein. Und irgendwann denke ich, oh, es liegt nicht nur an mir. Und mittlerweile weiß ich, mein Mann ist, ja, ist im Grunde auch derjenige, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass ich mich dadurch in ein Fass von, nicht Sumpf, aber zumindest ein bisschen Vertiefung und nicht mehr die Helligkeit so hell gesehen, begeben habe und eigentlich jetzt auf dem Weg bin, ihn zu begleiten. Und zwar, wo Sie sagen, mehr Demut. Ja gut, ich habe die vielleicht nicht immer genug gehabt, aber mein Leben war eigentlich immer, ich will Liebe leben zu den Kindern und zu meinem Mann. Egal, was mein Mann da gerade, wenn ich ihn auch nicht verstehe, trotzdem. Und ich bin jetzt mittlerweile über 20 Jahre verheiratet. Und ja, was ich jetzt sagen wollte, mein Mann hat ziemlich arge Depressionen, lässt nicht gut an sich rankommen. Der Glaube schien mir immer da zu sein. Der ist natürlich nicht weg, aber mehr dem. Und also jetzt versuche ich mal abzulesen, sonst komme ich nicht
dazu. Nur bitte nur ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Es wartet noch eine Hörerin.
Ja, also unterm Strich, ich bin sehr dankbar. Ich habe selber Zuspruch vom Ehepaar bekommen, habe immer mehr gemerkt, ja, das bin ich im Grunde versteckt. Nicht nur, sondern im Grunde habe ich das wiedergespiegelt, die Depression. Ganz arg, natürlich hat jeder Facetten vom Kindlichen her mitgenommen, ich zumindest, die ich dadurch auch bemerkt habe und auch durch Radio Horeb immer mehr zutage gekommen sind. Und ich sehr dankbar bin für jede Führung und gerade auch die logopädische Therapie, also Logotherapie. Ich jetzt auch merke, wie ich meinen Mann immer wieder so nur versuche anzusprechen und gerade ihr Vorgänger, also mein Vorgänger oder Vorvorgänger, von wegen dieser Empfehlung mit dem Buch,
ja,
habe ich nur gedacht, weil er auch sehr verschlossen ist und ich dachte, ich komme da nie dran, ich kann damit leben, nur irgendwann fing er an, oh, du bist schlecht. Und das ging
gut, dann gerade das möchte ich gerne mal an Frau Hoffmann kurz weitergeben, was sie dazu sagt. Wunderbar, vielen Dank für den Anruf. Ich bedanke mich schon mal. Dankeschön.
Ich auch sehr für diese Sendung. Herzlich danke.
Dankeschön. Ja, Frau Hoffmann, wollten Sie dazu noch kurz was sagen,
ja, danke
bis
für
wir
den
dann
Mut des
leider
Anrufes.
Keine Hörer mehr reinnehmen können?
Danke für den Mut des Anrufes. Klingt es mir so, als wenn zwei Personen Hilfestellung bräuchten und ja, dass beide sich auf den Weg machen sollten. Da sind wir jetzt in dem Begriff dieser Co-Abhängigkeit oder der unguten Symbiose drin. Mehr kann ich jetzt dazu gar nicht hingehen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die letzte Hörerin noch mit dazu nehmen.
Aus Zeitgründen geht es leider nicht mehr. Wir sind schon wirklich am Ende der Sendung. Leider, wir hätten noch jemanden zum zwei Hörerinnen, aber leider geht es nicht mehr. Es tut uns auch sehr leid. Die Zeit hat ihre Vorgaben. Ja, aber dann, wenn Sie eben, Sie haben dieses Wort Symbiose genannt, aber man kann ja auf www. Das werde ich nachher ansagen, auch Ihre Telefonnummer finden, auf Radio Horeb auf der Webseite, dann kann sich vielleicht auch oder zum Hörerservice wenden. Jedenfalls möchte ich noch Sie bitten, Frau Hoffmann, dass Sie noch abschließende Worte uns noch mitteilen.
Ja, ich möchte die Hörer wirklich einfach ermutigen, wirklich sich Hilfestellung zu suchen, nicht in einer Opferhaltung zu verharren, in einem es hat keinen Sinn und es bringt doch gar nichts, raus aus dem Jammertal, sich der jeweiligen Situation zu stellen, Hilfe anzunehmen, ja, auch auf Gott hin Schritte des Vertrauens zu gehen, Kontrolle auch über das Leben an ihn abzugeben, Jesus, sorge du, aber doch in dem ora et labora, also bete und tue etwas, also aktiv Hilfestellung zu suchen, dann wird es ein ganz spannendes Abenteuer und vielleicht ein Gebet. Ich formuliere es jetzt einfach frei, könnten Sie für sich sprechen. Herr, ich verstehe die Situation jetzt einfach nicht. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Ich kann jetzt nur eines, auf dich hoffen und auf dich vertrauen. Und jetzt bitte ich dich, zeig du mir den für mich notwendigen nächsten Schritt. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann, für diese wunderbaren abschließenden Worte. Dank gilt natürlich auch ganz besonders immer allen Hörerinnen und Hörern, die so eifrig einschalten, zuhören und auch vor allem anrufen. Ja, und wir hoffen, dass wir uns Ihnen mit dieser Sendung Mut machen konnten. Das würde uns freuen. Unsere Internetseite www.horeb.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Besonders interessant ist die Mediathek bzw. der Podcast. Dort können Sie die Sendungen hören, die Sie dort neu entdecken, oder eben auch Sendungen nachhören, die Sie verpasst haben. Und wenn Sie den Detail-Button-Knopf anklicken, finden Sie auch die diversen Angaben unserer heutigen Referentin. Ja, gerne können Sie auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Das wäre die Nummer 08328921120. Ich wiederhole, CD-Dienst ist die Nummer 08328921. Ja, und jetzt noch wollen wir Ihnen viel Zuversicht wünschen und dass Gott immer bei Ihnen ist und wissen, dass sein liebender Blick immer über Ihnen ist. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn es heißt Lebenshilfe. Und herzlichen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie wieder dabei waren.
Ja, ich danke auch. Wiederhören.
Wiederhören.